Ja,
ja,
was immer,
was immer.
Kinchit,
alles Existierende,
alles Existierende.
Jagadjan,
Jagadjan,
in dieser Welt überall,
in dieser Welt überall.
Jagad,
Jagad,
alles Beseelte und Unbeseelte,
alles Beseelte und Unbeseelte.
Dena,
Dena,
durch ihn,
durch ihn.
Jagdena,
bestimmt,
bestimmt.
Mundita,
Mundita,
du magst genießen,
du magst genießen.
Ma,
ma,
nicht,
nicht.
Gridaha,
Gridaha,
nimm an,
nimm an.
Kasyas
will, Kasyas will,
von niemand anders,
von niemand anders.
Tanam,
Tanam,
das Eigentum,
das Eigentum.
Are you hearing me out there in the preaching room? Good, very good. Let me request you to move in such a way that you don't make so much noise, if possible. But it's very nice that you cut the vegetables here. We will be very thankful to you. Oh, only three? Das ein Devotee? Zwei? Oh ja, das sind schon vier. Gut. Übersetzung. In diesem Universum ist die höchste Persönlichkeit Gottes in ihrem Aspekt als Überseele allgegenwärtig, wo immer es beseelte oder unbeseelte Schöpfung gibt. Daher soll man nur das annehmen, was einem bestimmt ist, und soll nicht nach dem Eigentum anderer trachten. Erläuterung. Nachdem Swayambhuva Manu die Stellung der höchsten Persönlichkeit Gottes als transzendental beschrieben hat, erklärt er jetzt zum Wohl der Söhne und Enkel seiner Dynastie, dass alle Dinge im Universum das Eigentum der höchsten Persönlichkeit Gottes sind. Manus Unterweisung betreffen nicht nur seine Söhne und Enkel, sondern die gesamte menschliche Gesellschaft. Das Wort Mensch, im Sanskrit Manushya, stammt von dem Namen Manu. Ja, stammt von dem Namen Manu. Denn alle Mitglieder der Gesellschaft sind Nachfahren des ursprünglichen Manus. Manu wird auch in der Bhagavad Gita erwähnt, wo der Herr sagt: Imam Vivashvate Yogam Proktavan Aham Avyayam Vivasvan Manave Praha Manur Ikshvakave Bravit. Ich unterwies den Sonnengott Vivasvan in der ursprünglichen Wissenschaft des Yoga. Vivasvan lehrte sie Manu, den Vater der Menschheit, und Manu gab sie an Ikshvaku weiter. Sehr interessant hier, erklärt Srila Prabhupada, dass Manu der ursprüngliche Vorfahr der Menschheit ist, sozusagen der erste Mensch. Und dass von ihm dann eine Dynastie abging, wo höhere Wesen im Universum dazu gehörten, zum Beispiel der Sonnengott Vivasvan. Das ist sehr interessant, diese Kosmologie zu hören. Denn es hilft uns, unser Dasein auf dieser Erde ein bisschen zu relativieren. Wir sind also Söhne und Töchter des Universums, gezeugt von einem ursprünglich intelligenten Wesen, Manu, dem Vorfahr der Menschheit, der auch zum Wohle der Menschheit die Manusmriti verfasst hat, in denen die Pflichten der Menschen erwähnt werden, um in diesem Universum einigermaßen menschlich auch zu leben. Swayambhuva Manu und Vaivasvata Manu haben ähnliche Pflichten. Vaivasvata Manu war der Sohn des Sonnengottes Vivasvan und sein Sohn war Ikshvaku, der König der Erde. Da Manu als der ursprüngliche Vater der Menschheit angesehen wird, sollte die menschliche Gesellschaft seiner Unterweisung folgen. Das Svayambhuva Manus Unterweisung lautet nun, dass alles Existierende nicht nur in der spirituellen Welt, sondern auch in der materiellen Welt das Eigentum der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, die als Überbewusstsein alles durchdringt. In der Bhagavad Gita wird dies folgendermaßen bestätigt. Kshetra Gyan Chabiman Vidi Sarva Kshetreshu Bharata. In jedem Feld, das heißt in jedem Körper, weilt der höchste Herr als Überseele. Der individuellen Seele wird ein Körper gegeben, in welchem sie nach den Unterweisungen der höchsten Person leben und handeln soll. Und deshalb ist die höchste Person ebenfalls in jedem Körper gegenwärtig. Wir sollten nicht denken, wir seien unabhängig. Vielmehr müssen wir verstehen, dass uns am Gesamteigentum der höchsten Persönlichkeit Gottes ein bestimmter Anteil zugedacht ist. Ein solches Verständnis kann zu vollendetem Kommunismus führen. Kommunisten denken im Sinne ihres Staates. Doch der spirituelle Kommunismus, von dem hier gesprochen wird, umfasst nicht nur einen Staat, sondern das gesamte Universum. Toll. Müsste man sofort faxen nach China oder wo immer noch der Kommunismus ansässig ist. Es ist also nichts gehört irgendeinem Staat oder einem Individuum. Alles gehört der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Atma Vasyam Idam Vishwam. Was auch immer im Universum existiert, ist das Eigentum der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die moderne kommunistische Theorie und auch die Vorstellung der Vereinten Nationen kann reformiert, ja, in der Tat berichtigt werden, wenn die Betreffenden verstehen, dass alles der höchsten Persönlichkeit Gottes gehört. Er ist keine Schöpfung unserer Intelligenz, sondern er hat uns erschaffen. Atma Vasyam Idam Vishwam Ivashvam Idam Savam. Dieser universelle Kommunismus kann alle Probleme der Welt lösen. Aus der vedischen Literatur können wir das des Weiteren lernen, dass auch der Körper nicht das Eigentum der individuellen Seele ist, sondern ihr entsprechend ihrem Karma gegeben wird. Karmana Daivanitrina Jantu Dihopapataye. Die 8.400.000 Körperformen, gleich Maschinen, die der individuellen Seele zur Bedienung gegeben werden. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Ishvara sarva bhutanam hridaye shojo natishtati brahmayam sarva bhutani yantra rudani mayaya. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die wir wie auf einer aus materieller Energie gemachten Maschine sitzen. Der Herr weilt als Überseele im Herzen eines jeden und ist Zeuge der verschiedenen Wünsche der individuellen Seele. Der Herr ist so barmherzig, dass er dem Lebewesen die Gelegenheit gibt, sich seine verschiedenen Wünsche in geeigneten Körpern, die nichts weiter als Maschinen sind, zu erfüllen. Diese Maschinen sind aus den materiellen Bestandteilen der äußeren Energie hergestellt und so genießt oder leidet das Lebewesen je nach seinen Wünschen. Die Gelegenheit hierzu wird ihm von der Überseele gegeben. Alles gehört dem Höchsten. Daher soll man sich nicht am Eigentum anderer vergreifen. Wir haben die Neigung, verschiedene Neigungen. Ich habe das jetzt verloren, die Zeile. Wir haben die Neigung, so viele Dinge zu erfinden, und deshalb bauen wir heute Hochhäuser und entwickeln andere materielle Annehmlichkeiten. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Bestandteile der Hochhäuser und Maschinen von niemandem außer der höchsten Persönlichkeit Gottes geschaffen werden können. Die gesamte Welt ist nichts weiter als eine Verbindung der fünf materiellen Elemente. Tejo Vari Vritam Yata Himalaya. Ein Hochhaus ist eine Umwandlung von Erde, Wasser und Feuer. Erde und Wasser werden verbunden und durch Feuer zu Ziegeln gebrannt. Und ein Hochhaus ist im Grunde nichts weiter als eine hohe Ziegelkonstruktion. Obwohl die Ziegel von Menschen gemacht sein mögen, sind die Bestandteile der Ziegel keine menschliche Schöpfung. Natürlich kann der Mensch in seiner Eigenschaft als Hersteller von der höchsten Persönlichkeit... Sorry, ich mache jetzt jemand sagen, halt, Hochhäuser sind doch aus Beton gebaut worden. Wieso wird es hier als Ziegelkonstruktion dargestellt? Es geht gerade hier um einen anderen Punkt, nämlich den Punkt der Vikara. Das ist alles, was in der materiellen Welt zu sehen ist oder zu erfahren ist, eine Umwandlung aus den verschiedenen materiellen Elementen ist. Nicht? Auch der Beton besteht aus Wasser und aus, also da bin ich jetzt nicht so modern eingestellt, aus was immer das da noch ist, existiert für eine gewisse Zeit eben als Verbindung von verschiedenen materiellen Elementen, aber nur für eine ganz bestimmte Zeit, dann löst es sich auf. Wie der Kuchen, der heute aus Mehl, Bananen und Schlagsahne hergestellt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass Bhakti Devi hier noch mehr zu sagen hätte zu dem Thema. Und da kommen verschiedene Bestandteile, Zutaten, sagt man, Zutaten zusammen und bestehen dann für eine ganz gewisse Zeit in Raum und Zeit. Dann wird heute Abend der Kuchen, den wir zum Fest opfern, wahrscheinlich aufgelöst sein. Er wird in den Verdauungskanälen der Gäste herumblubbern sich in dieser Manifestation als für uns sichtbare Torte auflösen. Nicht so ist alles, was in der materiellen Welt existiert, einschließlich unser Körper. Da kommen Erde, Wasser, Feuer und irgendwo hier zusammen und existieren für eine gewisse Zeit. Selbst wenn das Hochhaus nicht aus Ziegeln besteht, das moderne Hochhaus, die alten vielleicht noch, ist der Punkt doch gleich. Vikara, Umwandlung von den verschiedenen materiellen Elementen. Natürlich kann der Mensch in seiner Eigenschaft als Hersteller von der höchsten Persönlichkeit Gottes eine Art Gehalt beziehen. Das wird hier gesagt, Tena Tyaktena Bunjita. Man mag ein Hochhaus bauen, doch weder der Architekt noch der Käufer noch der Arbeiter können darauf Besitzanspruch erheben. Der Besitzanspruch fällt der Person zu, die die Kosten für das Gebäude trägt. Die höchste Persönlichkeit Gottes hat Wasser, Erde, Luft, Feuer und den Raum geschaffen. Und man kann diese Dinge benutzen und ein Gehalt annehmen. Tena Tyaktena Bunjita. Jedoch kann man keinen Besitzanspruch erheben. Das ist vollkommener Kommunismus. Unsere Neigung, große Gebäude zu errichten, sollte nur für den Bau großer und kostbarer Tempel benutzt werden, in denen die Bildgestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes aufgestellt werden sollte. Dann wird unser Verlangen nach großartigen Bauten wahre Erfüllung finden. Da alles der höchsten Persönlichkeit Gottes gehört, sollte alles dem Herrn dargebracht werden. Und wir sollten nur Passat annehmen, Tena Tyaktena Bunjita. Wir sollten uns nicht streiten, um mehr zu nehmen, als wir brauchen. In diesem Zusammenhang sagte Narada zu Maharaj Yudhishthira, Javat Brieta Yataram Tavat Svatvam Hideinam Adikam Yobimanyeta Sastena Dandamalati. Man kann so viel Reichtum als seinen Besitz betrachten, wie man braucht, um Körper und Seele zusammenzuhalten. Doch jemand, der mehr als seinen Anteil beansprucht, muss als Dieb angesehen werden, der es verdient, durch die Gesetze der Natur bestraft zu werden. Natürlich müssen wir in Bezug auf Essen, Schlafen, Fortpflanzung und Verteidigung versorgt werden. Doch da der höchste Herr, die Persönlichkeit Gottes, diese Bedürfnisse sogar für die Vögel und Bienen bereitstellt, warum dann nicht für die Menschheit? Wirtschaftliche Entwicklung ist überflüssig. Denn für alles ist gesorgt. Deshalb muss man einsehen, dass alles Krishna gehört. Und mit diesem Bewusstsein sollte man Prasad annehmen. Prasad heißt die Barmherzigkeit. Alles, was wir finden, als eine Barmherzigkeit Gottes zu sehen. Wenn man jedoch auf den Anteil anderer übergreift, ist man ein Dieb. Wir sollten nicht mehr als das nehmen, was wir tatsächlich brauchen. Wenn wir also durch Zufall viel Geld bekommen, sollten wir immer bedenken, dass es im Grunde der höchsten Persönlichkeit Gottes gehört. Im Krishna-Bewusstsein bekommen wir, Srila Prabhupada hat es einmal klassisch dargestellt, und zwar war einmal auf einem Morgenspaziergang am See von Michigan und sah dann auf der anderen Seite des Sees eine weiße Villa, die in ihrer Pracht und in ihrem Reichtum über den See schien. Srila Prabhupada war interessiert und fragte, wer ist der Besitzer? Und wurde dann gesagt, es ist ein reicher Ölbaron. Und die Devotees hätten vor einer Woche gerade sich bemüht, diesen Ölbaron zu treffen und ihnen eine Bhagavad Gita zu geben. Waren dann aber von dem Wächter oder dem Portier, sagt man, am Eingang der Villa abgewiesen worden, der Ölbaron sei zu beschäftigt. Und Srila Prabhupada sagte, angenommen, ihr hättet ihn gesehen, was hättet ihr ihm gesagt? Und die Devotees hatten jetzt schon ein Konzept und haben gesagt, ja, wir hätten uns vorbereitet, ihm darauf zu sagen, dass wir gerne den Versuch unternehmen möchten, eine spirituelle Schule zu gründen, eine Gurukul-Schule, in der wir den Kindern schon von Kindesbein an den Wert des religiösen und spirituellen Lebens vermitteln, sodass sie später, wenn sie erwachsen sind, eben die Möglichkeit haben, beizutragen zu zum Nutzen, wahren Nutzen der Gesellschaft. Srila Prabhupada hörte sich diese Antwort an und sagte, das ist nicht so gut, ihr hättet ihm sagen sollen, er ist ein Dieb. Er hat sich alles von Gott genommen. Und er hat keinen Besitzanspruch darauf zu melden. Die Devotees haben genauso geguckt wie Gorachandra. Das kann man doch nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass du so geguckt hast, aber äußerlich vielleicht. Das kann man doch nicht sagen. Die waren also ganz mit den Gedanken. Also die konnten das nicht so sehen. Also so zu einem Menschen hinzugehen und ihm zu sagen, so unvorbereitet, du bist ein Dieb. Wenn man von ihm was kriegen wollte, ist das nicht eine besonders feine Predigertaktik. Später dann, in Mayapur, kam ein noch reicherer Mann zu Srila Prabhupada und besuchte ihn. Und zwar hatte der eine große Glasfabrik. Ein Glas, das verkaufte er über die ganze Welt. Er war wirklich reich. Und er ging jetzt mit Prabhupada ging spazieren auf dem Lotus Building, der Lotus Gebäude. Morgenspaziergang, immer Kreis, um sich zu bewegen. Der wirklich Millionär oder Trilliardär, ich weiß jetzt nicht wie, kam zu Prabhupada und hat dann eine kleine Konversation angefangen. Und Prabhupada unterbrach ihn dann und fragte ihn, was machen Sie? Und er sagte, er sei der Prabhupada kannte den Namen, denn er war wirklich sehr vermögend. Prabhupada sagte, du bist ein Dieb. Du hast dir den Sand genommen, ist es dein Sand? Hast du den Sand geschaffen? Und daraus Glas gemacht. Wessen Sand ist es? zu Gottes sagt. So, das war ein Inder, der fing an. Swami Ji, I'm also giving donations to temples. Ich gebe auch Spenden zu den Tempeln. Also, gut, sagte Prabhupada, dann bist du kein großer Dieb, sondern ein kleiner Dieb. So, wir lachen darüber, weil wir eben denken, weil wir, es ist schon gewissermaßen humorvoll. Wenn wir uns die Situation gucken, anschauen, das ist schon eine interessante Situation, aber Srila Prabhupada hat das total ernst gemeint. Srila Prabhupada fand aus seiner Sicht, der Sicht eines reinen Gottgeweihten, der in diese Welt kommt, um Krishnas Bewusstsein zu verbreiten. Es war nicht irgendwie, das war die Sicht, die er hatte. Sehr, sehr transzendental. Wir sollten nicht mehr als das nehmen, was wir tatsächlich brauchen. Wenn wir also durch Zufall viel Geld bekommen, sollten wir immer bedenken, dass es im Grunde der höchsten Persönlichkeit Gottes gehört. Im Krishna-Bewusstsein bekommen wir genügend Geld. Doch wir dürfen niemals denken, dass dieses Geld uns gehört. Es gehört der höchsten Persönlichkeit Gottes und sollte daher zu gleichen Teilen unter den Arbeitern, den Gottgeweihten, aufgeteilt werden. Kein Gottgeweihter sollte den Anspruch erheben, irgendwelches Geld oder Eigentum gehöre ihm. Wenn jemand denkt, irgendein Teil des Eigentums, dieses riesigen Universums, gehöre jemand Bestimmten, muss er als Dieb angesehen werden und unterliegt der Bestrafung durch die Gesetze der Natur. Niemand kann der Wachsamkeit der materiellen Natur entgehen oder seine Absichten vor der materiellen Natur verbergen. Wenn die menschliche Gesellschaft ungesetzlicherweise behauptet, das Eigentum des Universums gehöre, teilweise oder ganz der Menschheit, wird die gesamte menschliche Gesellschaft als eine Gesellschaft von Dieben verurteilt und durch die Gesetze der Natur bestraft werden. Das lässt sich sehr gut heute sehen, wo die Menschheit doch sehr bestraft ist durch so viel verheerende karmische Umstände. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskacharya Shatarine
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Atma Vasyam Idam Vishvam Yat Kinchit Jagat Yam Jagat Tena Tyaktena Bunjita Margarita Kasya Svitanam. In diesem Universum ist die höchste Persönlichkeit Gottes in ihrem Aspekt als Überseele allgegenwärtig, wo immer es beseelte oder unbeseelte Schöpfung gibt. Daher soll man nur das annehmen, was einem bestimmt ist. Man soll nicht nach dem Eigentum anderer trachten. Ein fast identischer Vers taucht auf in der Ishopanishad. Ishavasyam idam sarvam jat kinchit jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magridha kasya svidhanam. Ishavasyam idam vishvam. Der einzige Unterschied ist in dem ersten Wort, hier heißt es Atmavasyam, die Überseele, und in der Ishopanishad heißt es Ishavasyam, der höchste Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes. Er ist der Eigentumtümer allen Beseelten und auch Unbeseelten in dieser materiellen Welt. Die bedingten Seelen, die in diese materielle Welt hineinkommen, haben vergessen, dass Krishna der Eigentümer allen Seins ist. Stattdessen teilen sie die Welt auf und nennen sie dann Amerika oder Island oder Schweden oder Deutschland. Die sagen dann, das ist mein, unser Land. Ziehen Grenzen, um sich von dem Land der von anderen eben abzugrenzen. Doch alles gehört im Grunde genommen demjenigen, der es erschaffen hat. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von einem Hausbau. Dieses Haus gehört nicht den Arbeitern, die das die Konstruktion machen, sondern demjenigen, der dieses Haus finanziert hat, nicht der, dem Eigentümer und dem Bauherrn, sagt man in der Baubranche. So ist auch in der materiellen Welt sicherlich einiges von uns genommen worden. Wir haben Häuser gebaut, wir haben Länder gebaut, wir haben politische Verträge zusammengestellt, um das um Eigentumsverhältnisse und auch Umgangsformen zu regeln. Aber eigentlich ist alles das Eigentum Krishnas oder Gottes. Selbst unser physischer Körper, der ein Bau ist aus den materiellen Elementen, ne, gehört nicht uns in dem eigentlichen Sinne, wie wir in dieser Welt Eigentum verstehen, sondern ist etwas, was dem Herrn gehört. Und deswegen sollte alles im Dienste Krishnas beschäftigt werden. Dies sind die Lehren der Bhagavad Gita. In der Bhagavad Gita gibt es eine Friedensformel, in der geregelt wird, wie man in dieser Welt glücklich sein kann. Es werden drei Dinge hier festgestellt. Einmal, Krishna ist der Eigentümer allen Seins. Der zweite Punkt ist, alles sollte zu seiner Freude benutzt werden. Und nun macht man vielleicht denken, oh, Krishna gehört alles, alles sollte zu seiner Freude benutzt werden. Wo bleibe ich denn bei der ganzen Philosophie und meine Interessen? Und Krishna erklärt dann den dritten Punkt, er ist der wohlmeinende Freund aller Lebewesen. Es ist nicht so, dass Krishna ein Gewaltherrscher ist, dem alles gehört und der nichts abgibt. Nein, Krishna ist der wohlmeinende Freund aller Lebewesen, insofern, als dass er uns allen das bereitstellt, was wir benötigen, um uns zu erhalten in dieser Welt. Für jeden Menschen ist mit seiner Geburt auch ein Quota geboren worden. Ein Quota ist ein Wort, ist ein Anteil ausdrückt, den wir haben. Wir haben einen bestimmten Anteil in diesem Leben gekriegt, mit unserer Geburt zusammen. An Glück und an Leid, da haben wir einen bestimmten Anteil. Wir haben einen bestimmten Anteil, was Besitz betrifft. Wir haben einen bestimmten Anteil an Karma. All diese Dinge sind uns gegeben worden. Zur Zeit des Todes steht bereits schon fest, was für eine Frau du heiraten wirst, wenn du heiraten wirst. Es steht fest, wie glücklich du wirst. Wie glücklich du wirst oder wie unglücklich du wirst in diesem Leben. All diese Dinge sind bereits festgestellt als Anteil. Es wird uns mit der Geburt vom höchsten Herrn gegeben. Das ist unglaublich. Und in dem Augenblick jetzt, wo wir bemüht sind, mehr zu bekommen
als unser Anteil ist, werden wir einfach unglücklich und rennen mit unserem Kopf einfach durch, wie sagt man, also wir können nicht unsere Ziele verwirklichen, wir können nicht mehr nehmen als unser Anteil. Dieser Punkt ist ganz wichtig für die menschliche Gesellschaft und auch sehr wichtig für Devotees, die in ihrem Leben lernen müssen, das zu akzeptieren, was der höchste Herr für sie bereitgestellt hat und das mit ihm zufrieden zu sein, was sie bekommen. So, in dieser Welt der bedingten Seelen, die alle versuchen, selber der Herrscher zu werden. Die Krishna dieses Recht absprechen sozusagen, kommt von Zeit zu Zeit eine große Seele, ein sogenannter Acharya. Heute feiern wir hier für diejenigen von unseren Devotees, die nicht am Donnerstag, Freitag auf der Farm sein konnten und dort den Erscheinungstag von Srila Prabhupada feiern konnten. Aber wir feiern diesen Tag noch einmal nach sozusagen. Ich möchte deswegen heute Morgen gerne etwas sagen über Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ist gekommen in diese Zeit, in der die Menschen, sagen wir mal, ganz anders leben als die Art und Weise, wie ich es eben aufgezeichnet habe. Er ist in diese Zeit hineingekommen mit der Botschaft des Krishna-Bewusstseins, dass eben Krishna der höchste Eigentümer allen Seins ist und dass Krishna das alles für seine Freude bestimmt ist und dass er der eigentliche und der höchste Freund aller Lebewesen ist. Das sind Srila Prabhupadas Lehren, die er in diese materielle Welt vermittelt hat. Srila Prabhupadas Auftreten auf der Bühne der Menschheit, wenn man so will, wurde schon vor langer Zeit vorhergesagt. In der Brahma Vaivata Purana zum Beispiel. Und ich habe hier in einer sehr nicen Danksagung oder in einem Laudatio von Loganath Maharaj diese Aussage gefunden und möchte sie euch ganz gerne einmal vorlesen. In dieser Aussage oder in dieser wird Srila Prabhupadas Kommen tatsächlich prophezeit und das, was er tun wird. Das ist sehr ungewöhnlich, wie es beschrieben wird. Also bitte hört zu, das ist eine unglaubliche Entdeckung, die ihr machen werdet. Die Brahma Vaivata Purana beschreibt eine Unterhaltung, die in Dwarka zwischen Krishna und Ganga Devi stattfand. Ganga Devi war nach Dwarka gekommen und hatte im Namen von allen heiligen Flüssen um eine Audienz bei Krishna gesucht. Und sie drückte aus, dass sie sehr, sagen wir mal, starke Furcht im Herzen empfand, davor, dass jetzt das Zeitalter des Kali anfangen würde. Sie sagte: O Herr, wir können deutlich sehen, dass deine Spiele auf dieser Erde ihrem Ende entgegenkommen. Wir sehen, dass die Menschen mehr und mehr materialistisch werden. Du warst immer so barmherzig zu uns. In dem Sinne, Krishna hatte immer in den Wassern der heiligen Flüsse gebadet. Aber wenn du jetzt weggehst, werden die sündvollen Menschen des Kali-Yugas in unseren Wassern baden. Und wir werden überwältigt werden von ihren sündhaften Reaktionen. Der Herr lächelte und antwortete: Sei geduldig.
nach 5000 Jahren wird mein Mantra Upasaka in dieser Welt erscheinen und das Chanten meines heiligen Namens überall hin verbreiten. Was bedeutet jetzt Mantra Upasaka? Ganga Devi sagt also, das Erscheinen von einer Persönlichkeit hervor, nennt sie Mantra Upasaka. Wer ist, was ist ein Mantra Upasaka? Es ist jemand, der den heiligen Namen verehrt, dessen einziger Besitz in dieser Welt der heilige Name ist. Das sind sehr rare Persönlichkeiten. Nicht nur in Bharadwaj. Bharadwaj ist das größere Indien, sagen wir mal. Also nicht das Indien, was durch die politischen Grenzen des 20. Jahrhunderts beschrieben wird, sondern ein größeres Territorium. Nicht nur in Bharata, sondern überall auf der Welt werden die Menschen chanten: Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Durch dieses Chanten wird die ganze Welt zu einem Vana, einer Bezeichnung kommen, Ekavana, nämlich zu Hari Bhaktas, den Devotees von Lord Hari. Und weil die Devotees von Lord Hari so rein sind, wird jeder, der mit ihnen in Kontakt kommt, von sündhaften Reaktionen befreit werden. Diese reinen Devotees werden Bharadwaja besuchen und eure sündvollen Reaktionen aufheben, indem sie in euren geheiligten Wassern baden. Also es kommen so viele sündhafte Leute dort, die ein Bad nehmen. Das sieht man zum Teil, also wenn man heute zum Ganges geht, dann sieht man schon manchmal, das ist ein Stuhlfeld da unten, nicht? Wo die Menschen kommen und ihre, es ist nicht den Magen ein bisschen hart zu verdauen, also nicht ihre, sich darum einige Kilos erleichtern, bevor sie in den Ganges gehen. Und die haben keine Achtung und keinen Respekt. Krishna. So, dann heißt es nach dieser Vorhersage, also der reine Gottgeweihte kommt und das Chant der heiligen Namen wird verbreitet werden, bis schließlich viele Menschen das annehmen. Und dann wieder ein Bad nehmen in den Ganges und diesen heiligen Flüssen helfen, frei zu werden von den sündhaften Reaktionen, die da abgeladen worden sind. Die Kilos ist ja nicht das Problem, die werden am Ufer abgeladen, aber was das Problem ist, sind die Tonnen von wirklich karmischen Reaktionen, die in dem Wasser landen. Diese Periode des weltweiten Chantens von Hare Krishna wird für 10.000 Jahre fortfahren. Dieser Mantra Upasaka nun, gut, das ist also die Vorhersage. Nun, viele Devotees, denen der Zweifel aus den dunklen Gesichtern springt, sagen sich, wieso, ich wollte sagen, sonnengebräunten Gesichtern, sie sagen sich, wieso wird das Chanten der heiligen Namen zu einer Weltreligion sein? Wir sind doch relativ klein, wir sind doch unbedeutende spirituelle, also unbedeutend von der Anzahl der Mitglieder. Nicht im Vergleich zum Christentum zum Beispiel, wo ja einige, viele Millionen von Menschen da sind, oder ist das die Hare Krishna Bewegung noch relativ klein in der Zahl. Aber es sind Vorhersagen, die eintreten werden. Und wir haben die Chance, diese Vorhersagen zu erfüllen, aber wenn es nicht durch uns geschieht, dann wird es durch andere geschehen, dass das Chanten der heiligen Namen, der reinen Namen Gottes, sich mehr und mehr ausbreitet.
Das ist. Nun, diese Vorhersage finde ich sehr interessant. Ich meine, es ist ja durch die Geschichte erwiesen, dass Srila Prabhupada eben in den Westen kam und das Chanten des heiligen Namens tatsächlich verbreitete. Wir sehen hier Srila Prabhupada mit einem Bild. Ich tue mir das bedenken, dass ihr mit der Chain-Kette, seht ihr? Ich meine das Bild, was dort ist, wo der Zeigefinger eben hochgegangen ist, auf der Seite. Srila Prabhupada hat das in den Westen hineingetragen. Und jetzt wird es sich verbreiten auf die eine oder andere Weise. Manche sagen, durch das Bhakti-Sangha-Programm. Andere fragen sich, was ist denn das für ein Programm? Das wird noch bekannt gemacht werden. So, auf diese Art und Weise wird es sich überall hin, werden Menschen geläutert werden von den karmischen Einflüssen unserer heutigen Zeit. Wenn diese, das ist also die Größe von Srila Prabhupada, dass er eine alte Vorhersage wahrgemacht hat. Es gibt eine andere Vorhersage, die jetzt im Chaitanya Mangala steht. Dort finden wir, wie der große Heilige Narada Muni durchs Universum reist und die Einflüsse des Kali-Yugas überall beobachtet, wie die Lebensdauer der Menschen reduziert wird und wie sie an guten Eigenschaften verlieren. Und er wird unglaublich gestört dadurch, dass die einst so spirituelle Planet Erde, dass dieser Planet so dekadent wird. Und geht dann in die spirituelle Welt, um Krishna zu fragen, was er für einen Plan hat oder ob er überhaupt einen Plan hat mit dem Planeten Erde. Er fragt also Krishna, ist die Dekadenz vorgesehen oder gibt es da eine Möglichkeit oder einen Plan, dagegen etwas zu unternehmen? Und Krishna antwortet, das ist sein Ziel. Nun, er kommt hin in die spirituelle Welt und sieht auf einem Thron eine Persönlichkeit, die er noch nie zuvor gesehen hat. Er wollte Krishna besuchen und sieht jetzt auf einem Thron eine Persönlichkeit, die eine goldene Ausstrahlung hat und ist zunächst einmal völlig verwehrt. Er sieht die Gopis, die um den Thron stehen und wunderschöne Lieder anstimmen zur Verherrlichung Gottes. Und wer ist das nur jetzt? Das ist nicht sein Herr Krishna und die Flöte ist auch nicht da. Und dann fängt diese besondere Persönlichkeit an zu sprechen. Sagt, ich werde im Kali Yuga erscheinen, im Hause von Jagannath Mishra und Sachimata und werde von dort aus das Dharma, die Religion für dieses Zeitalter verbreiten, nämlich das Chanten der Heiligen Namen. Und dann geht's weiter. Lord Gauranga sagte weiter, mit dem machtvollen, der machtvollen Axt des heiligen Namens werde ich die schweren Knoten der dämonischen Wünsche im Herzen von jedem durchschlagen. Selbst die Sündigen, die
die diese Religion vermeiden oder flüchten zu fremden Ländern, werden trotzdem meine Barmherzigkeit bekommen. Ich werde nämlich Mohsenapati Bhakta schicken, der dorthin geht und sie befreit. Moh bedeutet mein und Senapati bedeutet so viel wie der militärische Feldkommandant. Und Bhakta bedeutet ein Devotees. Also Mohsenapati Bhakta bezieht sich auf den Devoti, der Lord Chaitanya Sankirtan Mission verbreiten wird, sodass eben Krishna-Bewusstsein um die ganze Welt gebracht wird. Und das ist auch wieder eine Vorhersage auf Srila Prabhupada. So, wir zelebrieren heute ein zweites Mal, das erste Mal ist schon gewesen auf der Farm. Wir zelebrieren heute ein zweites Mal das Erscheinen von dieser großartigen Persönlichkeit von Srila Prabhupada, der in alten Schriften vorhergesagt wird. Dies ist nicht eine, sagen wir mal, leere Lobpreisung, eine bedeutungslose Lobpreisung von seinen Schülern oder seinen Anhängern, sondern es ist tatsächlich eine Vorhersage in den alten offenbarten Schriften. Wenn wir noch nicht, sagen wir mal, eine Verbindung mit Srila Prabhupada verspüren, ist es sehr gut in unserem eigenen Interesse, diese Verbindung herzustellen, indem wir die Wege nehmen, die ich gleich noch aufführen möchte. Srila Prabhupada nimmt in unserer Bewegung eine besondere Stellung ein. Es sind Schüler nach Srila Prabhupada gekommen, die ebenfalls auf seine Bitte hin das Amt des spirituellen Meisters aufgenommen und ausgeübt haben. Doch diese Schüler sind Repräsentanten, sagen wir mal, von Srila Prabhupada. Es geht uns eigentlich in dieser Bewegung um den ursprünglichen spirituellen Meister Srila Prabhupada. Das ist ein ganz wichtiges Verständnis für jeden Devoti und auch jeden Freund, der sich noch mit Spirte noch erstmal einen Schnupperbesuch abstattet, das zu verstehen. Das ist auch wichtig für Schüler zu verstehen von den gegenwärtigen spirituellen Meistern, dass sie in ihrem spirituellen Meister einen Repräsentanten und demütigen Diener von Srila Prabhupada haben. Srila Prabhupada ist deswegen besonders, weil er ein sogenannter Samstapaka Acharya ist. Was ist ein Samstapaka Acharya? Ein einfaches deutsches Wort wäre Gründer. Der Prapanamrita Tapan wird sein Werk. Buch. Werden die fünf Symptome von einem Gründer Acharya gesagt. Und ich möchte sie euch einmal vorlesen. Zunächst einmal ist er Udarika. Das bedeutet, dass er der Retter von jedem ist. Die Prapanamrita Tapan erklärt weiter, dass nach dem Gründer Acharya in der Schülernachfolge die anderen, die kommen, also die weiteren spirituellen Meister, und die Upakarikas sind, seine Helfer. Sie können niemals auf die gleiche Stufe gestellt werden, nicht einmal nach Hunderten von Generationen, wie der seine Lehren verbreitet. Jeder, der Zuflucht bei diesen Lehren sucht, wird furchtlos werden. Drittens, der Gründer Acharya gibt Erläuterung zu den Schriften, die die Vaishnava Siddhanta also die Schlussfolgerung der Vaishnavas beinhalten, so wie die Bhagavad Gita und der Srimad Bhagavatam. Und macht diese Schlussfolgerung der Welt zugänglich in Form von Mahagranthas oder großen Büchern. Nicht? Er schreibt also Bücher und Erläuterungen mit der Vaishnava-Siddhanta. Und vierte Eigenschaft ist, er gibt Erläuterungen zu den Liedern der Vaishnava-Acharyas. Diese Lieder sind zum Teil ganz wegweisend und setzen die Theologie oder die spirituelle Wissen der unserer Tradition fest. Nicht? Und da gibt es eine Erläuterung dazu. Fünftens, sein Name wird identifiziert mit der Philosophie des Herrn selbst. Srila Prabhupada, zum Beispiel, wenn man heute hört, Vaishnava-Philosophie oder Bhagavad Gita oder Srimad Bhagavatam oder gerade diese beiden Werke, dann denkt man sofort oder weiß sofort, Srila Prabhupada, weil Srila Prabhupadas Lehre ihm identisch ist mit der Lehre der Gita oder des Bhagavatams. Das sind also ist also eine Qualifikation des Founder Acharyas. Er verbreitet das in einem größeren Stil und versieht es auch mit relevanten Erläuterungen. Und auf diese Art und Weise wird also das Wissen von ihm so festgesetzt, kategorisch. So, das sind die fünf Symptome des Gründer-Acharyas. Ich will es nochmal für die Devotees, die nicht immer wissenschaftlich denken und insofern ein bisschen jetzt erstmal einmal hören müssen. Ich will es gerne ein zweites Mal noch wiederholen. Zunächst einmal ist er der Retter von jedem und alle, die nach ihm kommen, sind seine Helfer. Nicht? Die beziehen sich auf ihn. Das ist ein Gründer-Acharya. Dann Dinabaya, das heißt seine Lehren gewähren Furchtlosigkeit für jeden, der diese Lehren annimmt und folgt. Das dritte ist, er gibt Erläuterungen ab, die Schlussfolgerungen der Vaishnavas haben. Die vierte Qualifikation ist, dass er die bedeutenden Lieder die mit Erklärungen versorgt. Und das fünfte ist, dass sein Name identifiziert wird mit der Philosophie des Herrn. Das sind die fünf Symptome des Founder-Acharyas. Ich dachte, dass es ganz interessant ist, um eben Srila Prabhupadas Stellung abzuheben oder deutlich zu unterscheiden von der Stellung anderer spirituellen Meister, die nach ihm kommen. Gut, ich möchte meine Vorlesung heute zur Verherrlichung von Srila Prabhupada einem natürlichen Ende entgegenführen, indem ich euch noch ein interessantes Prabhupada-Lied erzähle, was wir gestern im Wagen bei 220 Stundenkilometer diskutiert haben. Natürlich möchte ein Devotee gerne, viele von euch haben Prabhupada auch Videos gesehen, aber nicht direkt erlebt. Und natürlich möchte man gerne Prabhupada ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen mehr Wissen über Srila Prabhupada haben und ein bisschen mehr, wie soll ich mich ausdrücken, da sich darüber bewusst werden, was ist das für eine Persönlichkeit, sodass man eine deutliche Verbindung auch verspürt. Was vielen von uns als seinen Schülern aufgefallen ist, ist dieses fast schockierender Umgang mit seiner Besonderheit, würde ich jetzt mal sagen. Ich spreche jetzt ganz aus der Sicht eines Schülers. Und wenn wir mit Srila Prabhupada zusammenkamen, das war jedes Mal ein Erlebnis. Wir haben Prabhupada erlebt, wie er zum Beispiel im Flughafen landete. Und ja, mein ganz subjektives Erleben der ersten Begegnung war, dass er wie eine Sonne im Flughafen aufging und jetzt über dieses Neonlicht, dieses künstliche Neonlicht, eine andere Qualität von Licht verbreitete, die den ganzen Flughafen erfüllte. Ein Licht, was so stark war und so, wie soll ich mich ausdrücken, so blendend auch und überwältigend, dass ich ja einfach nur zu Boden gehen konnte. Ich habe mich auf den kalten Fußboden des Heathrow Airports geworfen, also völlig überwältigt, um dieses Licht an mir vorbeigehen zu lassen. Ich war ja bibelfest und hatte gelernt, wenn man dem brennenden Dornbusch in die Augen schaut, dann ist das die Ursache für größere Sehstörungen, für erhebliche Sehstörungen. Man soll das nicht machen, es wird stark abgeraten in der Bibel. Man soll weggucken, weil es so ein heftiges Licht ist. Und das kam mir so als Eindruck wieder. Hier sehe ich eine Persönlichkeit, die ein göttliches Licht trägt. Und da muss man, nicht warf mich in Deckung sozusagen. Nur so kann ich das heute erklären. Und Srila Prabhupada war also sehr überwältigend, diese Begegnung mit Srila Prabhupada. Und zur gleichen Zeit war Prabhupada so unglaublich demütig und so ganz und gar natürlich. In meinem eigenen Leben kann ich mich erinnern, ich wurde reingerufen, um Srila Prabhupada eine Massage zu geben und kam also vor Srila Prabhupada und schwitzte mein Hemd nass vor Aufregung. Es war richtig, ich war richtig total erschüttert und eigentlich unfähig, diese Tätigkeit auch zu tun. Es war mir nicht möglich. Ich war zu aufgeregt. Und Srila Prabhupada schaute mich so an. Warum bist du so aufgeregt? Passier doch einfach. Was ist denn dabei so zum Aufregen? Das war so die Stimmung. War völlig fassungslos, dass ich aufgeregt war. Also sicherlich nehme ich an, er hatte diese Situation schon sehr oft erlebt. Prabhupada nahm mich so an und schaute ganz gütig und ganz liebevoll und sagte, mach einfach deinen Dienst. Erhalt mir einfach, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehen konnte und wie ich meine Aufregung verbergen konnte oder überbrücken konnte. Und das ist eben, was uns als Schüler so sehr verwirrte. Diese einerseits so ganz und gar natürlich und bescheidene Art eines älteren Herrn sozusagen. Und auf der anderen Seite ist er umgeben von Prophezeiungen, die er auch noch erfüllt. Trägt mit sich eine Kraft, die, wenn man damit eine Verbindung schaffen kann, einen von der materiellen Welt befreien kann und einem helfen kann, zurück zu Krishna zu gehen. Diese Verbindung und das Paradox, oder sagen wir mal, wie diese beiden Verbindungen, also von Demut und Bedeutsamkeit verbunden wird, wie Prabhupada das verband war, mit einem Verständnis. Prabhupada betrachtete sich als ein demütiger Diener seines spirituellen Meisters. Und was er tat, was durch ihn geschah, dafür beanspruchte er nicht selbst ein Verdienst oder eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine, wie kann ich das jetzt treffend ausdrücken, man dachte nicht, das ist sein Eigentum und wurde deswegen nicht hochmütig, wie vielleicht Menschen in dieser Welt, die selbst dann hochmütig werden, wenn sie völlig verarmt sind, spirituell oder und materiell. Nicht? Und Carl Junger wird selbst ein Bettler auf sein Pfennig stolz. So schlimm ist das mit dieser Gesinnung. Prabhupada sah sich einfach als ein demütiger Diener. Jemanden, der etwas gegeben war, der es weiterbrachte, aber der damit eigentlich nichts zu tun hatte. Fast wie ein Postbote, der vielleicht 1 Million Mark in einem Umschlag trägt, aber das ist nicht meins, das kommt nicht von mir, das, aber ich wollte hier mal was abgeben. Und der, sagen wir mal, der Empfänger dieser Million Marks, das wird wahrscheinlich ein Paket sein müssen, wenn das in Währung abgegeben wird. Und der sagt, ach, du hast mir so einen Gefallen getan, dass du mir das gebracht hast. Komm doch rein, lass dich hier feiern und so weiter. Und der Postbote sagt, ja, ich muss weitergehen. Ich habe nur meine Pflicht hier getan. Nicht, bedank dich nicht bei mir, sondern bei demjenigen, von dem es kommt. Dieses Verständnis hat Srila Prabhupada da geführt, so demütig auch zu bleiben und so einfach zu bleiben. Mich rührt es immer sehr, Prabhupada, ich glaube, ich habe sie auch mal gesehen, hatte so einen Schuh, der war hinten so an der Hacke, so total zerkniedelt, sagt man. Nico wird noch das Wort verstehen, aber es ist für viele zu weit nach Norden, glaube ich, zerkniedelt heißt so ab. Abgenutzt und abgefrickelt, sagt die vielleicht in Süddeutschland, so ganz abgewrackter Schuh, nicht? Die Hacke war fast im Unmanifestierten. Nicht? Und Prabhupada ging dafür ein Jahr noch mit und dieser Schuh, das haben wir jetzt rausgekriegt, dieser Schuh, das war so, Prabhupada hatte eines Tages, er sah uns in seinem Zimmer, hat er geschrien, du Dieter Eske! Wir kamen alle hin, was war los? Hat sich jemand Prabhupada angegriffen? Und Prabhupada war schon am Fenster und da war dann ein Apfel und nachte auf seinem Schuh, den er gestohlen hatte. Er meinte den Affen. Nicht? Und dann hat Prabhupada sich beraten mit seinem Servant, was man also tun kann, um den Schuh zurückzukriegen, und hatte dann den Trick, also hat er in einer harten Ladewährung, das ist eine Süßigkeit, den Schuh eingelöst, nicht bei dem Affen. Und ging also jetzt noch für ein Jahr mit dem Schuh herum. Es ging noch, also die Sohle war noch da. So, wer, könnt ihr euch das vorstellen? Eine Person, der also dem alles gegeben wird, dem sich die Devotis hingeben, sieht sich selbst als ganz demütiger, bescheidener Devoti und geht so durch das Leben hindurch. Das ist auch unglaublich. Und das kam halt voll zum Ausdruck. Ich hatte gestern diese Geschichte halt erzählt, als Prabhupada im New Yorker Flughafen war und irgendwo hinflog, da kamen also die ganzen Devotis des New Yorker Tempels und von Dallas und Boston mit in den Flughafen, um ihn zu verabschieden. Und ging dann mit ihm in den Wartesaal oder wie sagen wir, Boarding Lounge. Wie sagen wir das? Vor dem Abflug kommt man so unmittelbar in so einen Saal, wo eben nur die Passagiere, die für den spezifischen Flug gebucht haben, sitzen und werden dann von dort ins Flugzeug gebeten. Diejenigen von euch, die schon geflogen sind, wissen das. Haben gerade genauso viele Sitze wie eben die Flugzeuge, die da sind, diese Warteabflug. Nicht die Abflughalle. In der Halle sind viele, in der Abflughalle sind viele von diesen Räumen da, nicht im Abflugraum. Da war also Srila Prabhupada da und die ganzen Devotis waren mit reingekommen und waren jetzt verstreut da, es war völlig voll, und haben Prabhupada angeschaut, von ihm noch letzte also freundliche Worte gehört und verstopfte also diesen Abflugraum, der für die anderen Passagiere war. Da kam jetzt ein hochagitierter Flughafenmensch und fing an, die Devotees an der Schulter zu greifen und sie da raus zu bewegen. Aber die Devotees haben ihn nur kurz angeschaut und dann wieder auf Prabhupada geschaut, womit sie deutlich ihre Prioritäten ausgedrückt haben. Schließlich Ravindra Swarup Prabhu war da und erzählt, dass er sah, also eine größere Aggressivität kommt von Seiten dieses Flughafenmenschen und ging zu dem rüber und fragte ihn nochmal vor, was ist denn, wieso sind sie so aufgebracht? Und er sagt, warum? Wir müssen hier abfliegen und nur ein Passagier, das ist gerade der ältere Herr in eurer Mitte, er hat gebucht. Ihr alle ihr müsst irgendwo da anders warten, bis er weggeflogen ist. Im Frankfurter Flughafen wird das so arrangiert, dass man gar nicht erst, also Begleiter und das Winke-Winke-Team darf gar nicht erst bis in den Wartesaal reinkommen, weil da ist nur endlich viel Platz eben für die Leute, die gebucht haben. Und Windeswaruf versuchte also jetzt, es stimmte, da standen viele Leute, die waren nervös und agitiert und wollten rein, aber passten nicht rein vor dem Abflugraum und wollte jetzt das also lösen und ging zu den Devotees hin und sagte, Pause, ihr müsst weg, aber Devotees haben unmöglich, wie kannst du das verlangen? Und haben beide sich auf Prabhupada fixiert. So, dann ging Ravindra Swarup zu dem GBC Rupanuga Prabhu, der also ein Machtwort immer sprechen konnte, das war so eine Person, und sagte ihm, und Rupanuga Prabhu tat etwas Dramatisches, er sprang auf einen dieser Sessel und sagte, all devotees have to immediately leave the waiting lounge. Alle Devotees müssen sofort aus dem Abflugraum raus. Die Devotees schauen ihn zornig an. Unmöglich, wie kannst du das verlangen? Wir sind hier mit unserem spirituellen Meister zusammen. Das ist das Wichtigste von der Welt. Man trifft man schon einen rein Gottgeweihten. Jede Sekunde muss genützt werden. Hast du nicht die Schriften gelesen? Nicht? Also da kann man eine gewisse Art von Logik mit einer anderen Logik doch erheblich in ein Konflikt hinein. Dann sah Rupanuga plötzlich, wie nach dieser Aussage, die er gemacht hat, Prabhupada ganz unschuldig aufstand und aus dem Warteraum rausging. Weil alle Devotees müssen ja aus dem Warteraum jetzt raus. Und Prabhupada fühlt sich als ein Devotee. Ein Devotee von Krishna. Prabhupada hat in seinem Passport stand unter, da wurde er gefragt, was sollen wir denn schreiben unter besonderen Kennzeichen? Da sagte Prabhupada, sollte man eintragen in die Passport, very spiritual. Sehr spirituell. So, ihr seht hier, diese Rupanuga sagte, nein, nicht du, Prabhupada. Die anderen, die Modis, fühlen sich ja einfach total überwältigt von diesem Charme von Srila Prabhupada. So, diesen unüberlegten Reflex sozusagen, in dieser kleinen Sekunde des unüberlegten Reflexes, sahen die Modis Prabhupadas unglaubliche Größe. Auf der einen Seite tatsächlich der Erfüller von Prophezeiung zu sein, auf der vorhergesagt in Jahrtausende alten Schriften, ich habe eben, also die Brahma bei weiter, Purana ist alt, Chaitanya Mangala ist ungefähr wohl 480 Jahre alt, trotzdem so demütig, eben ein Diener des Dieners. Und diese beiden Aspekte muss man unbedingt verstehen, wenn man eine Beziehung zu Srila Prabhupada aufbauen möchte, die auf Zuneigung oder auf so etwas wie Liebe beruht. Denn zu lieben ist sehr schwierig, etwas für, oder jemanden, der sehr groß ist, nicht? Und sehr distanziert. Wir können nicht Richard Weizsäcker lieben. Ja. Also, den Präsidenten, der deutsche Präsident ist es noch immer, oder? Schon abgebrochen. Oh, ich bin überhaupt nicht mehr bleiben.
Roman Herzog.
Genau. Aus Bayern auch? Aus Bayern? der ist also, das ist ja sehr schwierig, kenne ich nicht mal den Roman Herzog. So ist es sehr schwierig, eine Beziehung zu entwickeln, zu einer Person, die so weit weg ist. Da wird man nur, wenn man dem Roman Herzog gegenübersteht und man weiß, es ist der Bundespräsident, dann wird man, also ich werde mir noch richtig jetzt hinsetzen, denken, nicht? Und so ein bisschen, Tag, Bundespräsident, würden Sie mir immer gewogen sein, und so weiter. Nicht? Man will sich irgendwie höflich ausdrücken, die rechten Worte finden. So, nicht so ist es auch mit, also wenn wir eine nähere Beziehung entwickeln möchten zu Prabhupada, ist es sehr wichtig, diese beiden Aspekte seiner transzendentalen Persönlichkeit zu verstehen. Gut, Hare Krishna, nun bin ich an ein kurzes Ende gekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Simon.
Na, ich bin die Frau, die meistens sehr streng aus.
Ja.
Schwierig, so eine Beziehung dazu zu finden.
Simon findet, Srila Prabhupada sieht manchmal sehr streng aus, oder meistens sehr streng aus. Und das Ding, oder sehr ernst auch, oder streng. Es ist schwierig, jetzt zu sehen, zum Beispiel hier, Prabhupada wie ein General, das ist sehr streng. Oder auch hier, das war ein zweites Bild. Darüber hab ich mir auch Gedanken gemacht. Es gibt viele Menschen, die einen Menschen beurteilen nach der Häufigkeit seines Lächelns, beziehungsweise ob er sie anlächelt oder nicht. Das ist eigentlich, was sie interessiert im Leben. Das gibt es. Nicht wie freundlich siehst du aus, aber wir können Prabhupada nicht so beurteilen. Wir müssen ihn an seinen Handlungen und an seinen Äußerungen beurteilen. Srila Prabhupada hat sehr viel getragen und er war immer sehr versunken in seine eigenen Gedanken. Um eine weltweite Bewegung zu verteilen zu verbreiten in der materiellen Welt, wenn man das als Mission hat, ist eine sehr, sehr schwierige Mission. Warum? Weil diejenigen, die ihm assistierten, noch so jung im spirituellen Leben waren. Sie waren erst, viele von Prabhupadas Schülern waren so alt wie du im spirituellen Leben. Du bist jetzt vielleicht anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Ein Jahr. Wann hast du die Devotees in München getroffen? Vor einem Jahr, genau. Oh, ein Jahr dann. Nicht? Und das waren die ersten Devotees. Du wärst einer der führenden Devotees in Prabhupadas Bewegung. Denn später, Prabhupada war ja nur zehn kurze Jahre mit uns zusammen. Viele von euch sind jetzt schon Prabhupada, ich könnte mir vorstellen, du bist schon so um die 10 Jahre jetzt im Krishna-Bewusstsein. Schon 11 sogar. Nicht? Also du wärst eines der GBCs in Prabhupadas Bewegung. Also ich weiß, jemand, der so alt ist wie du vielleicht, ich weiß nicht, ob vielleicht der Prabhupada dich als einen der Schreiber beschäftigt, als Schreiber von Büchern, Bücher editieren und so weiter. Nicht? Den Book Trust. Das, aber du wärst, jeder von uns, das war das, nicht? Die Bewegung hat aus solchen Devotees bestanden, die so alt waren. Gaurachandra ist der Älteste und Simon wäre so viel, ein Jahr schon dabei, unglaublich. Nicht? Und vieles ging dort einfach, also ich meine, diese beiden Devotees sind vortreffliche Devotees, aber in unserer Bewegung waren auch welche, die sind jetzt ja nicht mehr dabei, die sind kurze Durchgangsreisende gewesen. Und das war sehr anstrengend. Prabhupada konnte manchmal nicht schlafen vor Sorgen um seine Schüler. Nicht? Das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Er muss sehr anstrengend gewesen sein. Also so sehe ich Prabhupadas Gesichtsausdruck, dass er einfach sieht, was diese Unreife und so weiter und uns ja führen musste ja Stellung dazu nehmen, wenn er nicht, wer denn sonst? Er sagte einmal, die traurige Aufgabe des spirituellen Meisters ist, seine Schüler zu korrigieren. Stellt euch mal vor, ihr müsst 10.000 Leute korrigieren. Das ist schon schwierig genug, was weiß ich, zu korrigieren, wenn man Kinder hat, zu sagen, also könntest du bitte nicht dein ganzes Essen auf den Boden kippen, jedes Mal und so weiter. Nicht? Das ist schon schwierig genug, das zu tun. Oder erwachsene Menschen zu mir kommen, die dazu noch so etwas haben wie ein falsches Ego. Das nicht sehen wollen. Wir sehen das anders, Guru Maharaj. Das möchte sich jeder am liebsten ersparen, der von dieser Thematik weiß. Das ist wirklich angenehm. Aber in der Aussage war Prabhupada freundlich und ich würde dir empfehlen, du kannst ja dir diese Bilder dann nehmen. Sorry, ich habe das. Siehst du? Da gibt es auch viele Bilder, Simon. Jetzt will ich dir erzählen, wie Prabhupada einen Witz erzählte. Nicht? Srila Prabhupada. Sinn für Humor war also völlig jenseits von unserem Humor. Ich möchte euch mal einen Witz erzählen, aus der vielleicht noch gerade geht. Den ihr noch, und zwar, wo wir also noch gerade ein bisschen Humor verspüren im Herzen. Und zwar, der Prabhupada erzählt, also einmal gab es einen absoluten Autokenner. Der konnte die Augen zumachen und anhand des Autos, das vorbeifuhr, wusste er, aha, VW. Oder, wusste Mercedes. Kannst du das auch tun, diese? Also es war ein absoluter Autokenner. Und nun, einmal haben die Freunde mit diesem Autokenner einen Witz gemacht. Du nennst uns jetzt 5 Autos, die vorbeifahren. Ja, kein Problem, sagte der Autokenner. Verbindet mir die Augen, ich krieg das raus. Und dann wurden 5 Autos vorbeigeschickt. Und bei den 4 Autos, ich kenne jetzt auch leider keine Autosorten, also lachte, sorry, da sagte der Autokenner jeweils auf den Punkt den richtigen Namen. Und dann schickten sie, dann nahmen sie einen Esel, war also anscheinend in Indien, und banden an den Esel Blechbüchsen und trieben also den Esel vorbei an den Freund. Und der Freund sagte, fort! Ihr könnt doch lachen. Aber wahrscheinlich, weil es so ungewöhnlich ist, der Witz. Nicht? Und dann hat Prabhupada schon, als er mit denen kam und dann nahm sie den Esel, dann hat Prabhupada war schon fast unfähig weiter zu erzählen, vor Lachen. Sie erkannte die Pointe. Und lachte und lachte. Und es war also wirklich schwierig, ich musste Wasser zwischendurch trinken, um weiter zu Ende zu erzählen. Nicht? Und wir dachten nun wirklich, also wirklich, das ist doch jetzt nicht so, wir freuten uns vor Prabhupada die Freude, aber so harmlos oder so, wisst ihr, so, je nachdem, was für ein intellektuelles Niveau man erreicht hat in seinem Leben, muss die Witze so ein paar Elemente haben, wo es einfach, aber das ist fast so ein Anti-Climax-Witz, nicht? So, ja, ist man hier so ein Village, so ein Dorf-Getue da, nicht? Und so weiter. Aber nicht Prabhupada, also auch Witze erzählen sie immer noch. Manchmal wurde Prabhupada krank und hat gesagt, das liegt an den Schülern, die sich nicht an die Regeln und Regulierung halten. Nicht? Also, ich kann mir vorstellen, dieser Gesichtsausdruck, den du siehst, ist einfach, weil Prabhupada diese schwere Aufgabe hat und diese Dinge sieht und seinen Schüler korrigieren muss. Aber wir sollten nicht denken, Prabhupada ist deswegen belastet in irgendeiner Weise. Ich weiß nicht, ob mein großer Bruder das mal erzählt hat, ob er das erlebt hatte oder irgendjemand anderes. Da hatte Prabhupada einen Schüler zurechtgewiesen. Und der Schüler dachte, oh, jetzt ist die Welt untergegangen. Prabhupada machte die Tür zu und er hörte, der Schüler, wie Prabhupada schallend lachte hinter der verschlossenen Tür. Er konnte sich gerade noch retten in die verschlossene Tür, konnte er sich retten, weil er musste den Schüler wohl korrigieren, aber selbst er musste nur lachen über so viel Westliche, er war wohl vielleicht aus seiner Sicht humorvoll, wie der sich da gerade aufführte oder aufgeführt hatte, der Schüler. Also Prabhupada war nicht in dem Sinne belastet, aber er hat seinen Service für Krishna. Was du sagst, hat mich auch lange bewegt. Ich finde es eine sehr relevante Frage, Simon. Ich habe auch immer so gedacht, auf wann wird Prabhupada mir mal zulächeln? Das hat er einmal gemacht und dann hat er streng mich immer angeschaut. Wenn ich mal auf die mentale Ebene komme, dann gucke ich mir eben solche Bilder an, wie das hier. Dann ist es, weiß ich, Prabhupada hat eine andere Gesinnung. Und man muss halt hören von Prabhupada, dass du ihn richtig verstehst und ihn nicht anhand seiner Gesichtsmuskulatur beurteilst. Ritvik sozusagen, nicht? Ritvik, du beziehst dich auf die Ritvik-Philosophie.
Ja, das ist nicht etwas, was Prabhupada so gewollt hat. Er hat schon gewollt, dass die spirituellen Meister, die nach ihm kommen, eigene Schüler annehmen. Das hat er sehr explizit formuliert. Und diese Ludwig-Sache, ich habe mich gerade damit nochmal intensiv befasst, also indem ich hörte von einem Devotee, der dabei war in dieser Zeit, im Winterabend, und gesagt hat, also es ist ein sehr, sehr recht in Jagadish, der Swami, der sehr, wer es denn vielleicht kennen von Vorlesungen oder von Berichten über ihn. Und er hat, also so ist das eigentlich von Prabhupada gewollt worden, aber genau so wie sich Srila Prabhupada als ein demütiger Schüler immer gesehen hat von seinem spirituellen Meister, sehen sich seine Schüler auch so. Nur ist eben hier noch etwas Besonderes. Srila Prabhupada hat als Founder Acharya eben so eben diese fünf Punkte erfüllt, über die ich sprach. Also eine gewisse Neuheit in dem. Neuheit ist ja Besonderheit, würde ich mal sagen. Es ist ja die Tradition, die weitergeführt ist, nichts Neues in dem Sinne. Sehr gut. Janavi fragt, ist es für uns nicht schwer, oder wie heißt es, schwieriger als von den Schülern? Ja. Ist es für uns als eine Enkelschüler nicht schwieriger, eine Beziehung zu ihm zu finden? Das kann ich mir gut vorstellen. Also, weil ihr habt Prabhupada nie so persönlich erlebt. Ja, ja. Ich möchte euch aber Tipps geben, also das heißt euch, ich möchte Tipps, die ich auch selber anwende. Man kann eine Beziehung zu einer Person, auch wenn sie in der Distanz ist, finden, indem man ja liest, was sie sagt und hört, was sie sagt. Ist nicht so, hattest du nicht mal einen Lieblingsschriftsteller in der Welt? Kann ich mir vorstellen, dass du auch die gelesen hast, oder hat dir keiner so zugesagt? viele Devotees waren so Hesse-Fans, Hesse-Leser und haben da alles gelesen von ihm, selbst seine Gesprächsnotizen mit Carl Gustav Jung oder haben auch gelesen, ja, die kleine Nachtmusik oder Nachttischgedanken oder ich war selber nicht so so besonders jetzt angetan. Und dann kriegt man irgendwie eine Nähe, auch in der Welt. So, wenn ihr Prabhupada mir kennenlernen wolltet, er sagte, man kann ihn treffen mit seinen Büchern. Wenn ihr mich kennen wollt, lest meine Bücher. Eine andere sehr gute Möglichkeit, Srila Prabhupada kennenzulernen, ist, indem man bemüht ist, seine Unterweisung zu befolgen. Durch das Befolgen von den Unterweisungen von Srila Prabhupada kannst du eine Beziehung zu ihm errichten. Das machen zum Beispiel auch die Christen, indem sie die Unterweisung von Jesus Christus befolgen. Ich spreche jetzt von den Ernsthaften. Es gibt manche, also ich will das hier nicht bewerten. Die ernsthaften Christen wissen davon, sie folgen Jesus und dann sind sie so in dem Jesusbewusstsein und verspüren eine gewisse Beziehung zu ihm, indem sie einfach seine Worte studieren und auch dann befolgen, die sagen. Und so, das kann man auch machen, indem man die Unterweisung von Srila Prabhupada einfach mal befolgt. Ich würde euch mal so empfehlen, du bist ja eine Predigerin, Janavi, wenn du mal genauso versuchst zu sprechen wie Prabhupada, deine Antwort genauso gibt, du musst dann mal sehen, was dann passiert im Gegenüber.
du wirst, ich habe das als Prediger oft gemerkt, ich hätte es das bewusst mal so gemacht, ich würde es jetzt so ausdrücken, also so eine bestimmte Nuance hat ja jeder Mensch, so ein bisschen verschiedener Art. Und jetzt mache ich aber mal, jetzt drücke ich es genau aus wie Prabhupada. Und plötzlich passiert was in der Person, dass man wirklich denkt, bis man Prabhupada gegenwärtig, das war irgendwie, damit habe ich nichts zu tun, was jetzt passiert ist, ich habe ja nur geguckt. So kann man also die Unterweisung befolgen und ausüben und dann zu einem großen Teil schon sehen, was an dem Ergebnis sehen, was passiert. Eine andere Sache ist, man kann ins Samadhi gehen, in Vrindavan und zu Prabhupada beten. Das ist das Grabmal. Und da haben schon viele eine größere Nähe von Prabhupada gespürt. Weil in diesen Grabmälern, das ist das Besondere, das ist, sind selbst die großen Acharyas, die schon lange gegangen sind, noch immer gegenwärtig in Form von ihrer Inspiration und ihrer Wahrnehmung. Ein weiterer Punkt, den ich euch empfehlen möchte, ist unbedingt mal ein Video zu sehen, wie Prabhupada so geht und sich bewegt. Das hilft unglaublich. Ich sehe einige von euch nicken, ihr habt das mal gemacht. Man ist zunächst einmal, merkt man, ich habe mir Prabhupada eigentlich ganz anders vorgestellt. Und dann merkt man doch, wie die Vorstellung, die man hatte, entweder berichtigt wird oder ergänzt wird in bestimmten Punkten. Nicht? Das würde ich mal tun, ein Video zu sehen. Vielleicht können wir heute sogar ein Video zeigen. Wir werden, ich muss mich gleich mal mit den Organisatoren der Diskurs, die wir jetzt zusammentun und sehen, was wir alles geplant haben. Aber das wäre, glaube ich, ganz schön, mich auch mal vom Tisch so zu sehen. Und wie wirkt er auf mich, festzustellen? Nicht? Und dann, was ich auch tun würde, Janavi, ist einfach so Augenzeugenberichte von Prabhupada zu hören. Wenn die Bodhis kommen, Prabhupada-Schüler hier durchkommen, dann frag sie doch mal, was hast du erlebt mit Prabhupada? Die werden gerne darüber sprechen. Ich würde so sein in einer Vorlesung, du wirst sehen, du hast damit einen Schlüssel zum Herz und boom, kommt der ganze Nektar rausgeflossen plötzlich. Tja. Auch kann man die Memoralias, ich glaube, das ist wieder eine meiner unmöglichen Wortschöpfungen, aber was ich damit meine, ist die Sachen, die Prabhupada getragen hat, die kann man irgendwie mit Besonderheit vielleicht sie nehmen und sich auf den Kopf tun. Ich weiß nicht, wird da in der Schule, wird da verschiedene Ideen zu haben, wie man das am besten macht. Die sehe ich manchmal so mit erstaunlichen Arten der Schmuck ist. Also man kann da von der Dame der Schule erfahren, wie man das am besten her tun und damit nicht und so weiter. Also es gibt da verschiedene, wie würde man das sagen? Karin, du bist das so wortkundig. Wie heißt es? Diese Erinnerungsgegenstände oder? Reliquien, genau, die Reliquien. Die Reliquien. Könnte man da sehen, nicht so auf diese Weise. Ja. Und dann finde ich das, was da, ich darf vielleicht, ist es nicht unangenehm, wenn ich dein Projekt bekannt gebe? Welches denn? Man kann sich so Textstellen rausschreiben aus den Büchern, die halt besonders einem was sagen. Nicht so eine Sammlung machen von Zitaten von Prabhupada, die einem besonders was sagen. Nicht? Wo man dann immer sozusagen so hingeht, so an die Quelle und dann schöpft. Man muss es dann aber auch lesen.
die Studentenmentalität ist, ich habe es niedergeschrieben, ich habe es jetzt, es ist alles da. Ja.
Wenn man Rauchenspiel-Schüler sprechen hört, dann erzählen die das ja oft von einem bestimmten, wie sagt man, Mut, ist das englische Wort dafür, zu der Zeit, als Paulus gegenwärtig war, und zu bedauern, dass das jetzt eigentlich nicht mehr so ist. Meine Frage ist, woran liegt das? Meine Frage ist, sind wir als Englischschüler, dann müssen wir nur mit diesen Erinnerungen leben, die andere gehabt haben, oder wird sich die Zeit, oder werden sich die Zeit nochmal ändern?
Guru Chandra stellt eine sehr interessante Frage. Man hört die alten Prabhupada-Schüler immer von den guten alten Zeiten sprechen, wo eine ganz bestimmte, sehr spirituelle Stimmung sozusagen in der die Bewegung durchdrang. Was war das? Können wir auch da irgendwie Anteil haben? Oder können wir...
Eine Frage ist, ändert sich das mal wieder? Ist es auf gut Deutsch, ist es möglich, dass so eine Mut mal wieder entsteht? Und die andere Frage war eben, warum ist es eben nicht so?
Ist es möglich, dass diese Frage, dass diese Mut, also diese Stimmung wieder entsteht? Und die Frage ist, warum ist es nicht so? Ich möchte zunächst einmal sagen, was diese Stimmung ausmachte. Es war zu der damaligen Zeit die Stimmung in unserer Bewegung war zwei Dinge. Wir fühlten uns sehr mit Prabhupada verbunden. Wenn Prabhupada nur einen Brief schrieb an irgendjemanden, wurde der fotokopiert und über die ganze Welt wurden Kopien geschickt. Da war man, oh ja, das war auch mein erster Zugang zu Srila Prabhupada als Person. Ich las immer seine Briefe. Nicht? Und so hatten wir einen Kontakt mit Srila Prabhupada auf diese Art und Weise. Und wir hatten das Gefühl, Prabhupada hatte uns ja ein ganz neues Leben gebracht, sozusagen. Soziologen haben mal gesagt, dass die ersten Prabhupada-Schüler zwei sehr anstrengende Reisen gemacht haben. Erstmal haben sie sich von der materialistischen Gesellschaft gelöst und neue Werte, zum Teil ganz entgegengesetzte Werte angenommen, als die Gesellschaft es hat. Freie Bildung, freie Liebe, dort hier ist alles, zu meiner Zeit war alles frei. Freie Freiheit und Freiheit von der Meinungsmache des Etablissements, Freiheit vom Kriegsdienst und so weiter. Sie hatten diese Reise unternommen und sich ein bisschen von der materialistischen Gesellschaft gelöst. Das war jedenfalls der Großteil von Prabhupadas Schülern. Aber als sie mit Prabhupada zusammenkamen, mussten sie eine viel größere und anstrengendere Reise machen. Plötzlich war es nicht mehr freie Liebe, sondern viel regulierende Prinzipien. Etwas, wo selbst jetzt noch in unserer heutigen Zeit manche Devotees mit den Zähne knirschen. Nicht? Und plötzlich war es nicht mehr, sagen wir mal, keine Autorität für niemanden, nicht? Sondern die absolute Autorität eines spirituellen Meisters. Das war zum Beispiel ein absoluter Himalaya-Berg, den ich überqueren musste. Nicht? Und so weiter und so fort. Es sind also zwei Reisen kurz hintereinander vollzogen worden, die also ordentlich viel mentale Muskulatur erforderten. Also wir hatten diese zweite Reise, von der ich gesprochen habe, deswegen machen können, weil wir ein so lohnenswertes Ziel sahen, Aham Brahmasmi, ich bin spirituelle Seele. Mit dieser Formel öffnete sich unsere Wirklichkeit. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht ein Amerikaner. Manchmal ist plötzlich vor Enthusiasmus, haben wir nicht mehr weiter gechantet, sondern gesungen, I'm going, back to Godhead. Nicht? Das, so, das wäre was für Teile, für diese, ich glaube, du kannst das nachempfinden, diese Art der Begeisterung. Nicht? Wir waren total begeistert von diesen Möglichkeiten, die eben mit dieser, mit diesem Schlüssel, Aham Brahmasmi, ich bin nicht der Körper, sondern eigentlich, ich bin spirituelle Seele, aber Prabhupada hat das ja erklärt für uns, ich bin nicht der Körper, das ist ja die Schlussfolgerung, ich bin ein Kind der Unsterblichkeit, wie wir manchmal hören. Und das war eine unglaubliche Begeisterung, die da war, und die durch Prabhupadas Persönlichkeit halt angefacht wurde und auch getragen wurde. So, der andere Mut, ja, da war Prabhupads gegen. Also Prabhupad, das ist der Unterschied, und dieser grenzenlose Enthusiasmus. Nun, du fragst, also das war da. In Teilen der Bewegung, in Taschen sozusagen, in vielen Taschen des großen ISKCON-Anzuges, existiert diese Stimmung. Du musst halt, oder jetzt nicht du als Person, sondern jeder Devotee, der diese Stimmung erleben will, muss sehen, wo diese Taschen sind und wie kommt er in diese, eine dieser Taschen herein. Es gibt viele Devotees. Also ich will nur ein Beispiel geben. Harinamananda ist sehr, sehr enthusiastisch. Krishna Chandra, der hat zwar nur noch ein funktionstüchtiges Bein, aber der schläft kaum noch vor lauter Enthusiasmus. Der könnte mit, trotz diesem Handicap, ich glaube, durchaus Luis, den Schnellläufer, gibt es nicht, wer ist der Weltmeister? Carl Luis, Entschuldigung. Ich kenne nicht mal den Olympiaträger in der Netzen. Karl Luis, der kann nicht gehen. Ich könnte mir vorstellen, der wird haushoch verlieren gegen Krishna Chandra. Wenn Krishna Chandra zu Predigen rennt. Nur dann. Oder? Würdest du das nicht auch fast so sehen? Das ist natürlich unfair für Karl Luis, weil der nicht so begeistert in diese Richtung rennen kann. Wir müssen da andere Bedingungen herstellen. Aber dieser Enthusiasmus ist da. Es gab auch zu Prabhupada Zeiten die nicht total an dem Enthusiasmus teilnehmen konnten, weil sie einfach mit ihrem Geist im Absatz festgebunden waren. Gab es auch, die zu Fall gekommen sind, selbst im Prabhupads Gegenwart. Nicht? Was gab es da wie hier? Im spirituellen Leben muss man sich immer entscheiden, in welcher Wirklichkeit man lebt. In welche Tasche der Wirklichkeit. So ist das ganze Leben. Auf diesem Planeten gibt es Kriegsszenen, Zeugungsszenen, Schlachtszenen, Badeurlaub, alles zur gleichen Zeit nebeneinander. Du kannst dir aussuchen, wo du dein Ticket hinlöst. Ich möchte Badeurlaub an der Adria sein. Und das sind ein paar 100 Kilometer der bosnische Krieg im Gange. Es ist unglaublich interessant, hat mal ein Soziologe darüber geschrieben, im gleichen Hochhaus, in einem Raum wird ein Konzert gehört, im nächsten Raum steigt der Liebhaber über die Geliebte und erdrosselt sie mit dem Netzstrumpf. Nicht? Gleich nebenan. Nicht? Ich wollte mir diese Beispiele abgewöhnen. Wird ein großes Geschäft gemacht oder über Computer Weiterentwicklung gesprochen. Und gleich daneben singt Heinchen für die rührselig getroffenen Omas das Lied Mama. Nächte und so weiter. Das sind unglaublich viele Wirklichkeiten, die nebeneinander existieren. Du musst dir aussuchen, an welcher du teilnimmst. Ist immer so. Es gibt so viel Enthusiasmus. Selbst in Deutschland
Da gibt es ein paar Devotis, die machen eine vedische Universität, die wollen die Welt übernehmen mit der Veda-Akademie. Es gibt welche, die leben nur für die Buchverteilung und die sehen schon die nächste Reise und dann habe ich den getroffen und dann treffe ich den und gebe ich das. Es gibt welche, die arbeiten am Bhakti-Sangha-Programm und sind felsenfest davon überzeugt, dass so die nächsten 10.000 Jahre Krishna-Bewusstsein eingeleitet werden. Tempel werden gebaut, Prabhupads Namen. Straßen werden umbenannt. In Juhu, die Straße, die von Bombay zu Juhu Beach rauskommt, heißt jetzt Bhaktivedanta Swami Mark. Total gut. Das hat sehr enthusiastische Devotis gebraucht, die Bürgermeister, den kandidierenden Bürgermeister da also überzeugt haben. Nicht? Es gibt immer solche Devotis, die in anderen Taschen der Wirklichkeiten existieren. Das ist menschlich und es wird immer so sein, solange es Menschen gibt. Man muss sie nicht verurteilen, aber sagen, ich bin lieber in dieser Tasche. Ich glaube, ich habe Maria Theresa zuerst gesehen. Ja. Oh. Nityananda Priya. Nur Nityananda Priya, ja. Ja. Prabhupada sagte, wir werden unsere ISKCON in der spirituellen Welt haben, damit sie dann auf dich warten. Das werden natürlich nicht diejenigen, die begeistert sind für die ISKCON, wissen diese spirituelle Dimension sehr zu schätzen. Eine Organisation wirft auch einen Schatten in dieser Welt. Ja, es ist eine Organisation. Die Organisation ist der Schatten eines Menschen. Das ist nie so vollkommen wie der Mensch. Ja. Vielleicht bist du eher da als ich, dann kannst du mir sagen. Was Prabhupada sagt, gib dir dann einen Brief mit oder eine Frage mit, dann kannst du es übermorgen. Ich habe da so ein paar Fragen, die ich noch ich gerne noch eine Antwort wüsste. Ja, Sascha.
So, Prabhupada hat oft gesprochen über spirituelle Kommunismus.
Auch hier in dieser Erläuterung, genau.
Und heute sozusagen immer auch ein bisschen so, das war früher, und jetzt irgendwie ein bisschen so etwas wie spirituelle Kapitalismus. Also, was das genau bedeutet, was sind die Unterschiede zwischen diesem spirituellen Kommunismus und heute sozusagen dieses.
Ich weiß nicht genau, wer diesen Ausdruck formiert hat. Den zweiten Ausdruck. Ich glaube, spiritueller Kommunismus ist klar. Da versteht man, der Kommunismus strebt ja die Gleichheit der Staatsbürger an. Nicht? Spiritueller Kommunismus sind auch noch die Tiere mit einbezogen in der Gleichheit. Nicht, nicht nur die Gleichheit eines Staates, sondern aller Wesen im Universum. Davon spricht Srila Prabhupada. Kommunisten denken im Sinne ihres Staates, doch der spirituelle Kommunismus, von dem hier gesprochen wird, umfasst nicht nur einen Staat, sondern das gesamte Universum. Nichts gehört irgendeinem Staat oder einem Individuum, alles gehört der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist spiritueller Kommunismus. Den anderen Ausdruck, den.
Diese Worte haben wir gehört, weil dieses Prinzip. Zahlen für alles.
Ach so, das ist in die, ja, das ist so wird in den Korridoren unserer Bewegung gesprochen. Ja.
Sprach doch den, der den Wort gebraucht hat. Was meint er mit spirituell? Kapitalismus kennen wir, aber wie meint er diese Wortkombination?
Die haben gedacht, das ist einfach alles, was wir brauchen jetzt in Estland. Jeder Individuum. Wir müssen auch das zahlen. Zum Beispiel.
Das ist damit gemeint, ja. Die Bodhis müssen es lernen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird zu lange. Ich habe auch gehört in Abenteuer, dass diejenigen, die dort wohnen, sich an dem Projekt beteiligen, indem sie das erhalten, weil einfach kein Geld da ist.
So, ich denke, das
aber du wirst heute nichts bezahlen müssen, glaube ich.
Nee, der Punkt ist, dass von der Vergangenheit, früher in den vergangenen Jahren, die war mehr Enthusiasmus zwischen den Devotees.
Nein. Es ist so, dass einfach dieses Abenteuerprojekt, wir haben einfach dort, wir sind verschuldet und wir wissen nicht, woher wir das kommen. Nehmen Sie mal. Deswegen muss sich jeder, der dort wohnt, beteiligen. Auf eine Weise. Das können nicht sein. Es geht nicht, dass nur die Sangetan, die Bodhis von morgens bis abends sich dort zu den bedingten Seelen gehen und ihnen Literatur verteilen und dann die anderen da einfach prasadieren möchte und vielleicht mal das Projekt an. Das geht nicht auf. Es wäre schön, wenn es geht. Ich glaube, das ist mehr so ein. Das sieht man auch deinem Lächeln an, das ist nicht etwas Ernsthaftes. Das ist einfach eine. Ich finde, du solltest nicht solche Fragen stellen.
Das früher waren wir einfach so die Enthusiasmen zwischen den Wohnen, die haben einfach im Kollektiv, Kollektiv mehr gemacht und enthusiastisch. Und die heute, die Wohnen brauchen ein bisschen pushen, so pushing etwas zu tun.
Gut. Ich habe meine Antwort dazu gegeben. Wir gehen durch schwierige Zeiten hindurch. Da sollte jeder mithelfen, mit Enthusiasmus. Das ist schwierig, wenn du so ein Projekt hast und da ist nicht. Wir sollten selber, es mag sein, dass. Es war aber zu Prabhupadas Zeiten auch so, dass die Bodhis an ihrem Enthusiasmus verloren. Es hat viele Gründe, die so viel wie die Bodhis wahrscheinlich. Und, aber das brauchst du doch nicht dich zu betreffen. Wenn alle von der Brooklyn-Brücke springen, springst du dann auch? Nein, du gehst rüber. Hält ja so gut, die Brücke. Und das ist jetzt nicht der Zustand der Bewegung, also um Gottes Willen. Ja, sind sonst noch Geräusche? Wir kommen ja wirklich in Zeiten, in einem Jahr. Ich höre dich, ja.
Wir haben darüber gesprochen, wir hatten ja am Montag der Baumarkt in Arte.
Ja.
Und dann haben wir gesprochen, wie lebendig doch der Baumarkt in seiner Wohnung wäre. So, wir haben dann gesprochen, stell dir mal vor, wir sind alle Verkehrskontrolle, wo wir Polizisten mit uns haben, ja, und das saß auch vor, dass uns alle. Was wäre jetzt, wenn wir jetzt hier die Polizisten sind? Ja, und der Inder hat ja keinen Pass. Das kommen auch so Gäste, die dann sagen, da sitzt ja ein Mann da drin, der meditiert.
Ja. Du musst du einfach sagen, er ist ein Bewohner der spirituellen Welt und leider werden noch keine Visas ausgestellt für diese Person. Das existiert nicht im heutigen Denken, diese Bürger.
Aber ist das jetzt mehr, wenn das so Leute so sehen, mehr ein Überleben auch? Weil
ja, das hatte ich eigentlich
vergessen zu erwähnen. Eines der Möglichkeiten, Prabhupada zu begegnen, ist in seinem Murti. Viele haben damit mit diesem Murti viele nice Verwirklichungen gemacht. Also viele haben da Prabhupads Gegenwart sozusagen gespürt. Ich habe eine Verwirklichung gemacht, ich weiß nicht, ob es geeignet ist, sie zu präsentieren, aber wir hatten diese Pran Pratishta-Zeremonie in Tessin gehabt. Nicht, die hatten eine neue Prabhupada-Murti und jetzt musste sie, wie wir so sagen, also installiert, ich kann mich an diesen Begriff nicht gewöhnen im Deutschen, aber musste eine Zeremonie gemacht werden, um Prabhupads Gegenwart herbeizuführen. Und man nennt das eine Pran Pratishta-Zeremonie. Da werden ganz geheim, es wird total abgesiegelt, also mit Tücher gespannt überall. Und dann werden Mantren gechantet, die verschiedenen Stellen am Prabhupads transzentalen Körper am Muti berührt. Und mit der Hand, dann geht man so zum Herzen und chantet dann ein Mantra Prabhupada. Ich könnte ihn erinnern, aber er müsste dann nachdenken. Und dann, als der Mantra da war, hat man plötzlich gespürt, wie Papa da saß und einen angeschaut hat. Und Papa war total da. Also, ich bin fast umgefallen. Nicht? Und habe dann angefangen zu beten für Länge der Zeit und so weiter. Ja, das ist tatsächlich hier so. Brahmana, also wenn ihr jemals Brahmana trefft, die diese Zeremonie verführt hat, fragt sie mal, was bei der Brahmana-Tishta-Zeremonie, wenn sie gewillt sind, darüber zu reden. So, Brahmana ist in diesen Multis gegenwärtig.
Ich habe das gerade gelesen, also wo Frau beschreibt das große Asketen. Ich würde wirklich wirklich in einem Taschenbuch. Da kommt ja selbst ein Skelett von der Hand vor. Also natürlich ist das Irre, aber
wie geht Prabhupada da rein? Ja, sie können das. Prabhupada sagte einmal schon am Anfang seiner Zeit, da waren die Devotees in New York und die waren alle noch sehr jung und hatten konnten das nicht verkraften, dass Srila Prabhupada jetzt nicht mehr in New York war, sondern in San Francisco. Haben dann Prabhupada geschrieben, ob er nicht zurückkommen könne. Sie fühlen sich so allein gelassen. Und Prabhupada sagte dann, ihr könnt ein Bild von mir auf meinen Sitzplatz hin tun. Und dort dann eure Ehrbietung darbringen und ich bin nicht verschieden davon. Und dann sagte er, man solle Bilder vom Spiritual Meister nicht hier und dahin werfen. Er ist, da ist eine, auf einer spirituellen Ebene eine Gleichheit da, eine Identität da. Wegen, dass wir Prabhupada ins Karuna Bhava noch einladen. Ich denke, wir haben jetzt ein Ende, ein brenzliges Ende, ein rauchendes Ende erlangt. Denn es ist 10 Uhr und ich weiß nicht genau, wann die Festlichkeiten losgehen.
In einer Stunde geht es weiter
mit Prabhupada Katar. In anderthalb Stunden geht es weiter mit Prabhupada Katar. Von wem?
Von dir.
Bhakti Bhusha Maharaj ist da? Oh, kommt er auch? Toll. Gut, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Prema.